Forever now. Ulmer Spatzen, SSV. Damit herzlich willkommen an alle Hörer vom Fußball mit Vision Podcast. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht der erste Versuch war hier von meiner Singeinlage, aber ich musste das heute unbedingt bringen, weil wir sind heute, und es ist tatsächlich nicht übertrieben gesagt, bei der SSV Ulm Legende Joe Reichert zu Hause und haben ihn als Gast mit dabei und da freuen wir uns sehr drauf. Daher die Gesangseinlage, die jetzt hoffentlich nicht den ein oder anderen Hörer in die Leitplanke hat fahren lassen oder vom Sofa hat hauen lassen.
Ich hatte von vorne bis hinten Gänsehaut, ja. Auch wenn es natürlich nicht mein Lieblingssong ist, aber würdiger Einstieg irgendwie, wirklich.
Ja, also ich habe auch überlegt, ob ich ganz von vorne starten soll, also dieses Forever, das wird ja dreimal gesungen. Aber ich glaube, das hätten wir nicht überlebt. Aber es ist tatsächlich, ich war jetzt letzte Saison, hat Joe mir mal ein paar Karten besorgt für Ulm gegen Hannover. Und da habe ich es dann mit meiner dreijährigen Tochter dann gekrölt, deswegen habe ich das immer noch drin. Aber wir wollen das Intro jetzt nicht zu lange strecken, weil zum einen will der Joe natürlich auch was sagen, zum anderen Maui. Bevor ich dich wieder mal übergehe in meinem Redefluss, gerne
Genki, ich
herzliches Willkommen auch.
Mittlerweile gewohnt, dass ich so ab Minute 23 dann irgendwann auch mal zum Wort komme. Nee, danke. Hallo auch von meiner Seite. Freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich glaube, hat ein bisschen gedauert, einfach weil ja die letzten Jahre bei dir, Joe, phänomenal liefen und wirklich viel bei dir los war und freuen uns einfach wirklich sehr, mit dir darüber zu sprechen. Nicht nur über die letzten Jahre, auch natürlich über die jetzige Situation, wollen noch nicht zu viel teasern, aber Dankeschön schon mal für die Einladung. Und
ja, ich würde sagen, wir machen so die klassische Einstiegfrage. Joe, wie geht's dir?
Ja, also erstmal noch von meiner Seite auch. Ja, schön, dass ihr da seid und danke für dieses überragende Intro. Also war ja kurz davor, einfach noch mitzuschreien, aber wusste noch nicht, auf was du hinaus willst. Aber ist natürlich krass, wie ich hier angekündigt werde oder dass ich so gleich ja besungen werde. Ist natürlich eine.
Die ganze, ich kann es mir richtig vorstellen, wie er die ganze Autofahrt hier
Witz, das geübt hier noch hat. Geübt hat. Ja. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank. Schön, dass ihr da seid und schön, dass jetzt endlich geklappt hat. Und ja, wie geht's mir? Wahrscheinlich hat es jetzt so schnell geklappt, weil ich verletzt bin. Ich bin aktuell verletzt. Ja, ich habe mir am ersten Spieltag, Anfang August, 3. August, beim ersten Spiel, mich am Knie verletzt. Bin seitdem außer Gefecht gesetzt, leider, wurde aber auch schon operiert. Muss trotzdem sagen, vielleicht kommen wir nachher noch genauer zur Verletzung, dass mir es trotzdem den Umständen entsprechend wirklich gut geht. Ich ja, darf hier jetzt sitzen in soweit voller, zumindest mal mentalen, geistigen Gesundheit und mit euch den Podcast machen. Also
herrlich.
Es gibt viel, viel Schlimmeres.
Herrlich, herrlich. Also man muss dazu sagen, wir baggern ja schon eine Weile an dir. Ja, du bist ja auch bei Fußball mit Vision fest dabei. Und wir haben jetzt eigentlich, glaube ich, so jeden so vom Kernteam haben wir mal durch und wir haben tatsächlich auch schon von Hörern gehört, so wann kommt der Joe endlich und wollen sie jetzt auch mal hören. Wir haben tatsächlich auch eine spezielle Hörerfrage mit dabei, da kommen wir später dazu, weil ja, das ist natürlich immer das Coolste, ne, wenn so von der Community dann nochmal Fragen auch mit dazukommen und da auch noch Aufruf an alle, die zuschauen oder zuhören. Könnt ihr jederzeit machen. Ihr wisst natürlich oftmals nicht, welcher Gast kommt, aber gerne Vorschläge zu Gästen und auch Fragen, die euch so auf dem Herzen brennen. Da gehen wir dann gerne auch drauf ein. Aber ich würde sagen, wir können auch gleich auf die Verletzung zu sprechen kommen, oder? Ich denke, das ist jetzt eh gerade bei dir so dieses aktuellste Thema. Ich denke, so zu deiner Person werden wir noch im Laufe der Folge viel sagen, zu deinem Werdegang, fußballerisch und so weiter. Aber ja, nimm uns noch mal ein bisschen da gleich mit rein. Verletzung, willst du da sagen, was genau? Und sag auch gerne, wie das jetzt wirklich deine Saison auch bestimmt, ne? Weil das ist ja schon jetzt keine, sag ich mal, ja, Muskelfaserriss, wo du in 6 Wochen wieder auf dem Platz stehst, sondern schon was Größeres.
Ja, also du, ich habe da auch gar keine Probleme, darüber zu sprechen. Ich bin sowieso ein Typ, bin sehr realistisch und nehme alles einfach so, wie es auch ist. Und Stand jetzt ist es Fakt, dass ich mich schwer verletzt habe. Wie du es schon gesagt hast, ist keine Verletzung, die jetzt mal so in ein paar Wochen wieder vorbei ist, sondern ja, ich glaube so, ja, das, was die meisten so kennen, ist einfach der Kreuzbandriss. Bei mir kommen noch ein paar andere Sachen auch noch dazu. Man kann eigentlich sagen, dass irgendwie die, soweit ich weiß, oder ja, die Diagnose einfach so ist, dass irgendwie alle Bänder im Knie, die es da so gibt, plus ein Knorpel, irgendwie beschädigt sind auf eine Art und Weise, die halt in der Kombination vor allem einfach sehr, ja, für eine starke Verletzung einfach stehen. Mhm. Und es ist so. Und man kann jetzt auch schon zu fast, ja, 100%igen Sicherheit sagen, dass meine Saison gelaufen ist. Also so habe ich es auch von den Ärzten kommuniziert bekommen. Und natürlich, klar, das ist erstmal schon so ein Schlag irgendwie. Oder halt die Info ist schon, oder so, ja, die Tatsache ist schon erstmal so verrückt, weil man kann sich das irgendwie noch gar nicht so richtig vorstellen, weil, wie gesagt, die Saison hat ja erst angefangen und für mich ist sie schon wieder vorbei. Und trotzdem, du, ich wurde schon operiert. Ich bin jetzt gerade 4,5 Wochen nach der OP und hangel mich jetzt da mal so durch, aber so richtig Land in sich, dass ich sage, okay, ich kann jetzt bald wieder Fußball spielen, ist natürlich noch nicht.
Das ist schon heftig.
Ist heftig, hatte ich so jetzt auch noch nie. Also ich muss ja echt sagen, dass ich wirklich Gott sei Dank in meiner Karriere jetzt wenig verletzt war, auch wenig schwer verletzt war. Und wenn ich verletzt war, dann waren das Sachen, wo wirklich abzusehen waren, muskuläre Sachen. Oder auch mal, okay.
Nasenbeinbruch.
Ja, Nasenbeinbruch, sage ich sowieso. Meine schwersten Verletzungen waren alle im Gesicht. Ja. Und ich sage immer, zum Glück im Gesicht. Ja. Weil ob ein Fußballer oder ob ich jetzt gut aussehe oder nicht oder mal eine Maske anhab, so, das stört mich eigentlich gar nicht. Ja. Hauptsache, ich kann auf dem Platz stehen.
Ja, stimmt, stimmt.
Und ja, dann mal ein Meniskusriss, aber selbst da ist ja schon so 6-7 Wochen. Mhm. Das ist eine überschaubare Zeit, oder wenn man einen Faserriss hat oder einen Bänderriss, dann ist es so von vornherein klar, okay, das dauert 5-6 Wochen, dann steht man wieder auf dem Platz. Und jetzt halt so mit einer Diagnose, keine Ahnung, wo erstmal Saison aus und 9, 10, 11 Monate, je nachdem, wo man es auch noch gar nicht absehen kann, ist natürlich jetzt schon erstmal so, okay, eine ganz andere Hausnummer, was Verletzungen angeht.
Was mich so begeistert, ich meine, ich hatte jetzt auch Innenmeniskus mit Naht, waren 5 Monate und habe da schon echt auch Momente gehabt, wo du natürlich irgendwie überlegst, wie geht's weiter, wie schnell kann es auch insgesamt gehen. Machst dir Gedanken, auch Zukunftsgedanken, alles Mögliche schießt dir ja da in den Kopf. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen eigentlich schon noch öfter Kontakt. Ich habe dich beim Sportlergottesdienst gehört, wo du gepredigt hast quasi oder einfach erzählt hast, wie es dir gerade geht. Auch beim Camp, wo du kurz den Kids auch erzählt hast, ein paar Fragen beantwortet hast. Und du hast von Anfang an eigentlich gesagt, du hast irgendwie einen Frieden im Herzen über die ganze Situation. Ich meine, wie gesagt, dich trifft es richtig hart. Saison aus, viele Leute sagen, in deinem Alter kommt er nochmal zurück, kommt er nicht zurück und so weiter. Kommen ja alles so viele auch Meinungen von außen. Mhm. Und du hast von Anfang an gesagt, du, ich nehme das irgendwie aus Gottes Hand. Mhm. Fand ich von Anfang an faszinierend. Und vielleicht kannst du da auch nochmal so ein paar Sachen dazu sagen. Wie kannst du in so einer Situation sagen, ich habe eigentlich voll den Frieden und auch das gehört irgendwie dazu und auch das muss ich irgendwie so aus Gottes Hand nehmen. Wie kommt es zu solchen Gedanken?
Ja, erstmal so ist natürlich schon so, dass der Glaube mir da jetzt auch schon echt extrem viel geholfen hat. Ich hatte so eine schwere Verletzung noch nie, wie ich schon gesagt habe. Und wie kommt es dazu? Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich denke, das ist einfach so eine Einstellung, die hat man, die habe ich durch meinen Glauben einfach, weil ich einfach sage, okay, erstmal habe ich so wahrgenommen oder ich konnte erstmal so fühlen, als ich noch wirklich Schmerzen hatte auf dem Platz oder auf dem Weg zum Krankenhaus war, wusste ich einfach, okay, Gott ist immer bei mir. Das ist ein elementarer Bestandteil meines Glaubens, dass ich weiß, dass Jesus Christus in mir wohnt. Und dass er immer da ist und für mich immer erreichbar ist und ich jederzeit ortsunabhängig zu ihm beten kann, mit ihm reden kann. Und das ist erstmal so eine Power, so eine Kraft, wo man dann einfach auf einer Liege liegt und im Krankenwagen ist und gefühlt ja wirklich auch Schmerzen hat. Und dann einfach nur so ein Gebet, so, ja, Jesus, du weißt, was passiert und du hast alles in deiner Hand und du machst es richtig. So, und allein das nimmt dir schon wieder, ja, das gibt dir schon wieder so eine, so irgendwie trotz in dieser katastrophalen Situation schon wieder so ein Frieden, so eine Ruhe, so. Und ich bin da einfach fest davon überzeugt, dass Gott keine Fehler macht und dass er auch oft so schwere Situationen oder auch so Situationen wie jetzt so eine Verletzung oder auch Phasen, vielleicht kommen wir später nochmal drauf in meinem Leben, wo es jetzt nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, jeder, wo in eine Saison geht und am ersten Spieltag nach 60 Minuten so gefühlt die Saison vorbei ist, der kann sagen, hey, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Mhm. Und das fühlt sich natürlich erstmal richtig schwer an und man kann das ja auch noch gar nicht verstehen. Aber der Glaube hilft mir einfach, das direkt abzugeben, im Vertrauen darauf, dass er es richtig macht und dass er immer bei mir ist. Und ich habe das von Anfang an gespürt. Ich wusste auch von Anfang an, also dass es was Schweres ist, was Schwerwiegendes ist. Und konnte trotzdem das auch direkt aus seiner Hand nehmen, konnte das von Anfang an auch annehmen und habe dann auch bisher einfach das auch nicht verloren. So, ich habe da wirklich meinen Frieden drüber, weil ich weiß, okay, ich habe mich nicht selber da rausgenommen. Ich hätte es gern anders gehabt, aber es ist jetzt so gekommen und das war jetzt einfach Gottes Plan. Es ist Gottes Plan, dass ich da durchgehe. Und vielleicht schaue ich in ein paar Jahren zurück und sage so, hey, okay, es war gut, was passiert ist, so, weil ja, Gott führt die Wege so wie er will und man versteht es dann oft mal auch erst später. Mhm. Ich hatte schon so viele Situationen in meinem Leben, wo ich in dem Moment einfach gesagt habe, hey, warum passiert das jetzt? Warum läuft es jetzt nicht so? Ich habe es mir doch so vorgestellt. Und ein paar Wochen oder ein paar Monate oder ein paar Jahre später schaust du genau auf die Phasen zurück und denkst dir, boah, zum Glück ist es nicht so gekommen, wie ich es mir in dem Moment vorgestellt habe. Und auf das vertraue ich jetzt einfach auch. Und deshalb nochmal, da hilft mir einfach der Glaube. Ich glaube, das kannst du auch nicht faken oder das kannst du auch nicht, ja, das kannst du dir nicht irgendwie selber erzeugen, sowas. Ich finde auch immer so, das ist in mir drin. Mhm. Und so lebe ich das auch. Aber wie gesagt, weil es nicht meine Reaktion ist, nicht meine Stärke, sondern allein von Gott.
Mhm. Mir kommt auch gleich Philipper 4,13 in den Kopf. Ne? Das ist ja so, auch würde ich mal sagen, so der Sportler-Bibelvers.
Ja.
Ne? Da steht, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Oder ja. In einer anderen Übersetzung ist es, fand ich auch spannend, dann das so zu sagen, nichts ist mir unmöglich durch den, der mich stark macht, Christus. Wo ja oft so ist, wenn jemand eben Sieg feiert, gewinnt jetzt, keine Ahnung, jetzt im Fußball beispielsweise die Champions League und sagt dann eben, ja, ich habe das geschafft durch Jesus. Ich kann nämlich alles durch Jesus. Da denke ich mir oft so, ist es, wenn überhaupt, nur die halbe Wahrheit, so von dem Kontext auch, wie es im Philipperbrief dann steht, weil Paulus das ja auch aus dem Gefängnis schreibt.
Genau.
Und er dann ja auch in den Versen davor und danach eben sagt, dass er, ich sag's mal jetzt allgemein, Reichtum und Armut beides ertragen kann, weil er, weil Gott ihm genug ist, weil Christus ihm genug ist, weil er da seine volle Freude drin hat. Und das ist eben eigentlich eins zu eins das, was du jetzt beschrieben hast. Ne? So dieses, du hattest jetzt viele Erfolge auch die letzten Jahre, kommen wir auch gleich noch dazu. Jetzt hast du eine krasse Down-Phase, jetzt mal sportlich gesehen. Und du kannst halt einfach so sagen, klar, es tangiert dich natürlich. Mhm. Ist auch nicht so, dass es dich komplett kalt lässt, aber so dieser innere Frieden, diese innere Zufriedenheit, ja, da kommt nichts ran, weil die ist einfach in Christus gegründet und da kommt auch kein weltlicher Umstand ran. Das ist so, schon richtig schön zu hören, dass dann, wenn das jemand auch so umsetzt. Klar, es gibt sicherlich noch härtere Schicksalsschläge, auch als jetzt eine Verletzung im Fußball, aber trotzdem für das, dass du mit Fußball aufgewachsen bist, dass du nur Fußball kennst, mehr oder weniger, Und dann zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich jemals nochmal auf Profiniveau spielen kann, ist es natürlich schon auch hart. Genau, Maui, du hast, glaube ich, noch eine, oder warum hast du die Bibel aufgeschlagen?
Ich habe genau den Vers gesucht.
Ah, okay.
Beziehungsweise ja. Wollte eben auch noch die Verse davor mal.
Ja, gerne. Ja.
Soll ich es mal kurz vorlesen?
Ja.
Vielleicht ab Vers 11. Da sagt Paulus, also Philipper 4, Vers 11, nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass du das ja auch in deinen Zeugnis vor kurzem im Sportlerbibelkreis auch über die Verse gesprochen hast, weil du meintest, du hast, hat dich auch so begleitet in den letzten Tagen, Wochen beim Bibellesen, dass du das vielleicht genauso auch unterschreiben kannst, was Paulus da vor, keine Ahnung wie viel, 100 Jahren, 1000 Jahren geschrieben hat.
Ja, 100%. Ich glaube, du, Genki, hast auch schon gesagt, den Vers hat Paulus geschrieben, wo es ihm einfach nicht gut ging. Und das zeigt einfach wieder so, er ist für mich auch vor allem jetzt in so Situationen, wo es einem einfach nicht gut geht, wo es nicht nach Plan läuft, wo man menschlich gesehen einfach vielleicht auch gerade leidet oder ich jetzt als Profifußballer einfach gerade nicht mehr das machen kann, was ich liebe und was so mein Beruf ist. Und trotzdem so ist Paulus in dem Sinn mein Vorbild, weil er es einfach schafft, den Blick weg von sich zu richten. Er hat diesen Satz gesagt, wo er im Gefängnis saß, er war krank, er wurde verfolgt und alles. Und er schafft es einfach und er schafft es so oft, wenn man seine Geschichten liest, dass er den Blick wegrichtet und auf Jesus schaut. Und in Jesus haben wir alles. So, wir haben das auch schon angedeutet, wir haben eine Identität, wir haben in ihm eine lebendige Hoffnung und haben wirklich allen Grund, uns zu freuen, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir sehen, was er für uns gemacht hat. Und es gelingt uns halt nur oft, so oft nicht. Und das ist halt auch das, wo ich sage so, hey, Paulus hat es uns so oft vorgemacht, dass egal wie schwierig die Umstände sind, schaut auf Jesus und schaut auf das, wer ihr in ihm seid und was er für euch getan hat und was er noch mit uns vorhat. Wir wissen so, das Leben hier ist nicht alles. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann kriegt man wieder eine ganz andere Perspektive. Und das ist mir, ja, so, das ist, versuche ich einfach, so oft es geht. Und natürlich auch im Wort zu bleiben, da einfach die richtige Perspektive drauf zu legen. Und das ist schon so, wo ich auch sage, so, hey, vor allem jetzt in so Phasen ist es so kraftvoll.
Ja,
und wie gesagt, auch nochmal so, wir als Christen und so, wir haben jetzt nicht die Verheißung oder Gott hat uns nicht versprochen, dass alles super läuft, dass wir uns nie verletzen, dass wir immer gewinnen. Nein. Sondern er hat uns aber eins versprochen, dass er immer uns die Kraft gibt und die Stärke gibt, da uns auch zu durch Rückschläge oder durch so, ja, menschlich gesehen schwierige Umstände durchträgt.
Ja.
Und auf das müssen wir uns einfach auch fokussieren und das will ich so unbedingt auch machen und deswegen ist mir da Paulus einfach auch ein krasses Vorbild.
Ja.
Und auch dieses Gleichnis ja auch in der Bibel, worauf wir unser Leben halt bauen, ist es auf Sand oder ist es wirklich auf Felsen, auf Stein, was ja quasi ja Jesus symbolisiert und ich glaube, wenn wir unser Leben, und das Beispiel zeigt es eben ganz deutlich, wenn wir unser Leben auf Sand bauen, was in dem Fall ja der Fußball ist, dann geht es eben ganz schnell, dass man sich davon selbst irgendwie oder seine Identität daraus zieht und genau in so Phasen dann merkt, boah, wie schnell kann es eigentlich vorbei sein und dann in einem Riesenloch vielleicht auch landet. Und natürlich kommen, wie gesagt, auch menschliche Momente und auch menschliche Gedanken in solchen Phasen. Aber wie du es beschrieben hast, also wie oft ich in den letzten Monaten auch einfach nur dankbar auf den Knien war und dachte, danke Jesus, dass ich dich kennen darf, dass du in meinem Leben bist, weil ich weiß, das alles ist irgendwie so die Kirsche auf der Torte, was ich leben darf als Fußballprofi, jeden Tag trainieren, diese Momente in einem Stadion aufzusaugen, aber dann in Phasen, wo ich das halt nicht mehr um mich rum habe, nicht mehr jede Woche und wo ich vielleicht weiß, das wird auch die nächsten Monate nicht so sein, einfach trotzdem zufrieden zu sein mit einem Frieden, der nicht von dieser Welt stammt, den man auch nicht menschlich erklären kann und sagen, ja, ich bin dir so unendlich dankbar für ein privilegiertes Leben und ich werde auch mit dir gemeinsam diesen Weg beschreiten und danke, dass du mir so eine Perspektive auch geschenkt hast.
Ja, richtig gut. Ist echt schön zu hören, jetzt von euch beiden auch, die ja noch aktiv seid. Na, ich habe das ja jetzt schon hinter mir mit der aktiven Karriere und kann mich schon auch noch erinnern, dass ich es ähnlich erfahren durfte, was für mich auch so ein Key war, so ein Schlüsselmoment, wo ich wirklich kapiert habe, dass, wie du es schon angedeutet hast, so im Wort bleiben, also Bibel lesen, ne, dass diese ganzen Verse einem nicht erst dann dass man die nicht erst dann liest, sondern dass sie eigentlich schon da sind, weil man sie auch in guten Zeiten schon gelesen hat, ne, dass man auch die guten Zeiten nutzt, um viel in der Bibel zu lesen, um dann auch in den schweren Zeiten was da zu haben, was im Kopf zu haben, was griffbereit zu haben, wo man wirklich weiß, da finde ich es in der Bibel, da finde ich Gottes Zusagen, weil eben Gottes Zusagen in der Regel nicht unbedingt so sind, dass sie einfach von oben runterfallen, ne? So, ich habe eine Offenbarung, sondern schon, dass wir das Wort Gottes, die Bibel haben, wo wir Gottes Zusagen und Versprechen lesen und deswegen ist so wichtig, dass wir da auch wirklich gegründet sind, also dass wir wirklich auf die Lebensumstände, die dann passieren, seien sie gut oder schlecht, dass man einfach immer auch weiß, was sagt eigentlich Gott dazu, wie verhalte ich mich am besten, was für Gedanken habe ich letzten Endes. Und das war für mich in der aktiven Karriere da auch ganz, ganz wichtig, wie du ansprichst, das Gleichnis von den Männern, der eine baut auf Sand, das heißt auf weltliche Dinge, der andere baut auf Stein, also auf Jesus. Und als der Sturm kommt, ist der Sand halt weggespült, aber der Felsen bleibt. Und es erinnert mich auch so an die Folgen mit Chio. Das war Folge, habe ich gerade nochmal nachgeschaut, 5 und 6. Oder beziehungsweise es war dann, glaube ich, die fünfte Folge.
Fünfte, ja.
Genau, da ging es dann viel um Verletzungen. Also da könnt ihr auch noch reinhören, weil eigentlich wollten wir mit der Einstiegsfrage, so mit der Verletzung, gar nicht so viel Zeit verbringen. Aber es ist ja überragend. Wir lassen uns gerne auch leiten. Und das war, glaube ich, schon richtig stark. Was mich noch interessieren würde, so abschließend, oder du kannst gerne auch noch eine Frage stellen, aber ich weiß es noch von deiner letzten Verletzung, ich habe das da schon so ein bisschen mitgekriegt, du hast ja dann Reha-Zeit, ne? Und das haben wir auch schon besprochen hier im Podcast, dass für Fußballer Verletzungszeit nicht bedeutet so, ja, ich lasse das jetzt mal auskurieren und mache nichts, sondern im Gegenteil, also spätestens nach der OP ist es dann immer so, okay, musst eigentlich doppelt so viel wie die auf dem Trainingsplatz arbeiten. Du fährst zum Beispiel auch dann ja irgendwo hin und hier hin und dahin. Du hast jetzt da eigentlich fast ein Jahr vor dir, wo das so sein wird. Wie kriegst du das hin, momentan so dich darauf ja auszurichten, zu motivieren? Und kannst du uns da vielleicht auch noch so ein bisschen mit reinnehmen, wie das genau ausschaut? Also wie kommst du, sag ich mal, von einem Totalschaden im Knie wieder hin, wirklich Profifußball zu spielen?
Ja gut, das Stand jetzt, muss man ehrlich sagen, weiß ich das noch gar nicht. Und ich nehme das auch wirklich so, dass ich Stand jetzt gar nicht so die Riesenpläne habe. Und die habe ich auch wirklich gar nicht. Ich lebe jetzt gerade so eher so von irgendwie von Etappe zu Etappe. Und in meinem Fall ist meine erste Etappe jetzt erstmal wieder ein Leben ohne Krücken anzustreben. Ich bin jetzt gerade 4,5 Wochen komplett auf Krücken und habe davon jetzt nochmal 4,5 Wochen vor mir. Und man ist dadurch natürlich erstmal ganz krass eingeschränkt und kann sich gefühlt gar nichts vorstellen. Und ich lebe jetzt eigentlich gerade nur auf den Moment hin, wo ich endlich die Krücken weglegen kann. Was danach kommt, klar, dann fängt die Reha an und ich weiß schon ein bisschen aus ein paar anderen Verletzungen, es ist auch wieder, ja, ne, erstmal jetzt in meinem Fall wahrscheinlich eine sehr langwierige, aber auch eine schwierige Phase wird, aber ich denke noch gar nicht so weit, weil ich jetzt erstmal so, ja, jetzt war erstmal nach der Verletzung war erstmal die OP der Step, das habe ich geschafft und jetzt ist erstmal der nächste Step so Krücken weg, dann ist man wieder ein Stück weiter, dann sieht das Leben schon wieder anders aus, wenn ich mir vorstelle, mal wieder laufen zu können und so, das kann ich mir fast gar nicht mehr vorstellen gerade. und dann klar, Reha und dann schaut man einfach mal, wie das dann alles so wird. Mhm. Stand jetzt bin ich da drauf gespannt, kann es aber wirklich ehrlich gesagt noch gar nicht so absehen, wie das dann funktioniert, weil wie gesagt, ich kann mir gerade nicht vorstellen, zu trainieren, also weil ich einfach noch nicht mal laufen kann. So.
Ich kannte das auch, also wie viele gefragt haben am Anfang, ja jetzt hast du ja Zeit und so. Und klar, es ist jetzt die ersten Wochen wahrscheinlich so, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass du es auch mal genießt, Zeit mit Bekannten, mit Freunden, was vielleicht im Trainingsalltag schwierig ist, weil man da seine festen Zeiten hat, dass man das auch mal wieder genießt. Aber irgendwann fand ich den Reha-Alltag deutlich anstrengender als der normale Trainingsalltag, weil man dann im halben Tag in der Reha-Einrichtung ist, man macht zusätzlich Sachen. Ich weiß nicht, Joe, bei dir kommt jetzt regelmäßig auch ein Physio, ne? Zu dir nach Hause.
Genau.
Und was macht ihr da?
Ja, Stand jetzt haben wir nur, wir machen so ein bisschen Laufschule, bisschen halt das Knie durchbewegen. Ich darf da noch gar nicht belasten. Also nur Bodenkontakt, also mein Fuß darf den Boden nur berühren. Machen wir einfach ein bisschen, ja, Lymphdrainage, Laufschule.
Gerät hast du da, was ein bisschen durchbewegt und so.
Übungen, genau. Ich habe hier so ein Gerät, wo mein Knie den ganzen Tag durchbewegt, sollte ich 6 Stunden am Tag machen, habe ich hier mein Game ready und nochmal so ein Gerät. Ja, so, das ist gerade so mein Alltag und mehr ist aber auch gerade überhaupt gar nicht drin.
Mhm. Ja, krass, also muss ich auch vorstellen, wir haben noch gesprochen, was wir vielleicht nach der Folge noch machen, was essen gehen, dann sagt der Joe, dass es nur geht, wenn wir ihn mitnehmen und wieder zurückbringen. Also so ist es momentan, ne? Also du bist halt wirklich so gefühlt gefesselt an Sofa. Das ist schon krass.
Ja. Jetzt kommen wir aber gleich vielleicht auf fließender Übergang.
Ja,
du meintest ja, was auch herrlich ist, dass es gerade in Zeiten wie diesen, dass es hier einfach deine Hut ist, ne? Du bist hier aufgewachsen, du bist hier groß geworden. Mhm. Deine Family wohnt in der Nähe, können mal so Wege machen, vielleicht auch einkaufen gehen und so weiter. Das kennen, ja, ist auch ja nicht alles andere als selbstverständlich im Fußball. Also wie viele haben ihre Eltern, ihre Familie, ihre Freunde, keine Ahnung, wie viele Kilometer von zu Hause weg. Und das ist ja auch eine absolute Ausnahme im deutschen Profifußball. Und ich glaube, da wollen wir natürlich auch voll rein in diese ganzen Fragen.
Du meinst aufs Thema Francesco Totti, der Regionalliga?
genau darauf will ich hinaus.
Vielleicht ein Folgentitel.
Ulmer Urgestein. Ich kann mich erinnern an dieses eine Video, wo du ganz, keine Ahnung, was warst du da? A-Jugendspieler, wo du gesagt hast, die Ulmer sollen irgendwann mal wieder, wäre cool, wenn es, keine Ahnung,
ins Stadion kommen.
Genau.
Das ist der Zeitpunkt, das müssen wir einspielen. Okay, ich habe es tatsächlich vorbereitet.
Echt jetzt?
Ja, ich habe es vorbereitet.
Nein.
Wurde hochgeladen vor 13 Jahren.
Vor
13
krass.
Jahren, Joe im Ulm-Trikot sagt.
Es ist immer ein anderes Feeling, wenn man auf der Seite spielt, ist immer tote Hose normal. Aber
wenn Ulm spielt, müssen 5.000 Leute ins Stadion. Immer. Ey. Ins Basketball kommen 6.000, hier im Fußball müssen 5.000, 10.000 am besten.
Legendär, legendär. Also ich weiß nicht, wie ich damals auf dieses Video gestoßen bin. Ich glaube, ich habe es dann auch in die Fußball mit Vision Gruppe gemacht. Ne?
Mhm.
Also legendär Joe in absoluter Pinselfrisur und ohne Bart.
Ja.
Im alten legendären Ulm-Trikot mit Ulsport-Ausrüster. Also richtig krass. Und es geht halt darum, dass ihr, glaube ich, habe gegen Illertissen gespielt, Regionalliga. Und der Reporter hat irgendwie so gefragt, oder der Journalist, dass eben heute irgendwie mehr Zuschauer da waren als sonst. Und wie sich das so angefühlt hat, halt mal vor so einer Kulisse. Wie viele waren wahrscheinlich da?
Ja gut, dann muss man ehrlich dazu sagen, da war eine riesen Freikartenaktion. Also bei dem Spiel war glaube ich, freier Eintritt gefühlt. Und dann waren, glaube ich, so, ich habe keine Ahnung mehr, aber so 4.000, 5.000. War ja auch Derby irgendwie damals. Illertissen ist jetzt nicht so weit von hier. Und das war so der Auslöser, dass jetzt halt so 4.000, 5.000 und im Normalfall kamen halt, was weiß ich, 1.000, 1.500.
Ja.
Und ich fand es ja schon so krass, weißt du, so war so eine krasse Kulisse, das war ich nicht gewohnt.
Vor wie vielen Jahren war das?
13 Jahre.
Ja, genau, 13 Jahre.
Also 13 Jahre.
Ist bei Spatzen-TV zu finden, genau. Vor 13 Jahren, wer gucken will, wie es dann tatsächlich aussieht, vor 13 Jahren.
Ja, und dann sind wir natürlich auf die Frage hin, wie sich das angefühlt hat. Für mich natürlich das Größte. So damals, junger Kerl, so mein Traum war immer, für Ulm zu spielen im Stadion und noch so eine Kulisse dann, was für mich jetzt auch neu war. Da habe ich das so gesagt, dass am besten immer 5.000, 10.000 sogar kommen müssen und keine Ahnung. Heutzutage kommen regelmäßig über 10.000. Yes, das ist schon so, ja, schon eine verrückte Story so jetzt im Nachhinein, die ich mir damals wahrscheinlich auch noch nicht mal erträumt habe. So,
ja, also was man auch dazu sagen muss, so von der Historie von Ulm, na, Ulm war ja mal Bundesliga. Mhm. Wann war das so? 2000?
Das war 99, 2000, 99, genau.
2000. Und dann ist ja auch so, glaube ich, dann damals war halt das Donaustadion, ne, ausgelegt für wie viele Zuschauer?
Damals noch so über 20, ich glaube 22, 23.000.
Genau, ja. Es gab sogar mal, das habe ich auch letztens neu gesehen, die haben irgendwie nochmal eine Gerüst-Tribüne.
Ja, Zusatztribüne haben die aufgebaut. Mehrere. Es war, glaube ich, hinterm G-Block, hinterm E-Block, hinterm I-Block.
Das sah aus wie ein riesiges Stadion.
Ja.
Also echt heftig. Und genau, dann kamen, glaube ich, Insolvenzen.
Genau, nicht nur eine.
Nicht nur eine, drei. Genau. Drei Insolvenzen. Und ab dem Zeitpunkt, also wahrscheinlich so, ja, 2002 oder so, also ja, ungefähr,
ja,
ging es dann halt los mit Regionalliga, oder?
Ja, gut, nach der ersten Insolvenz war sogar der Abstieg bis in die Verbandsliga. Ja, also da war komplett mal der Ofen aus. Mhm. Aber man hatte natürlich, glaube ich, erstmal noch so ein bisschen mehr Zuschauer nach der Bundesliga-Zeit. Mhm. Aber ja, dann so über die Jahre hingesehen konnte man ja auch nicht wirklich wieder aufsteigen. Ich glaube, dann Oberliga, Regionalliga war so das Höchste dann. Mhm. Höher ging es dann nicht über die Jahre hinweg und dann kam ja nochmal zwei Insolvenzen.
Warst du damals dann schon als kleiner Bub im Stadion? Oder
natürlich,
wie,
klar. Also ich war schon in der zweiten Liga, also seit ich denken kann, war ich so im Stadion auch mit meiner Familie. Mein Vater ist regelmäßig ins Stadion gegangen, auch immer D-Block mit meinen zwei großen Brüdern, ja.
Also du bist 91er-Jahrgang?
Ich bin 91er-Jahrgang, genau. Und war halt dann echt ein kleiner Knirps, aber ich habe die ganze Bundesliga-Zeit, auch den Aufstieg, noch voll in meinem Kopf, so der Platzsturm vom Aufstieg, also 99 habe ich voll im Kopf und habe die ganze Bundesliga miterlebt, war auch bei den meisten Spielen im Stadion. Ich weiß noch, da gab es immer mal Stress zwischen meinen Eltern, als so ein paar Abendspiele waren und ich dann aufgrund von der Schule da nicht mit durfte. Aber sonst war ich eigentlich wirklich in jedem Spiel da so. Und wir hatten auch früher, habe ich schon bei Ulm gespielt damals, hatten wir als Jugendspieler auch so Karten, wo wir dann freien Eintritt hatten. Und ja, aber ich war so klein, ich habe, wer das Donaustadion kennt, der weiß ja, dass die Blöcke ziemlich weit weg sind vom Spielfeld und ich habe wirklich nichts gesehen. Ich habe glaube, ich war jedes Spiel im Stadion und ich habe nicht einmal den Platz gesehen, nicht einmal irgendein Tor gesehen und ich war einfach immer ganz unten an dem Stehblock so und habe einfach die Leute angeschaut, so die Fans angeschaut und das hat mich so krass fasziniert, so ja, und ich kann mich wirklich noch an so viele Sachen aus der Zeit erinnern und ich glaube, drum kam das auch bei mir alles, weil das war für mich ja schon als Kindheit oder in der Kindheit dann der größte Verein, so, aber nicht jetzt, weil ich noch die Zeit miterlebt habe, wo Ulm hier absolut in Ekstase war, Bundesliga gespielt hat, und das hat mich dann halt, ja, damals war alle voll infiziert, jeder war auch SSV-Fan, ähnlich wie jetzt wieder, aber es hat man ja jahrelang nicht. Mhm. Und damals war das so zum ersten Mal so der Fall. Und klar, meine Brüder, Familie, auch alle voll auf SSV. Und ich bin halt da so aufgewachsen. Drum habe ich so eine krasse Faszination und auch so eine Liebe irgendwie entwickelt zu diesem Verein. Und
das macht dann schon Sinn, ne? Haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht so.
Nee, weil halt die Jahre danach, so Regionalliga und so, hat es ja schon dann irgendwie dann auch, wenn man das dann von außen sieht, den Glanz ein bisschen verloren so und dann mit den Insolvenzen. Aber für mich halt war das immer, ich habe an den Verein gedacht, 99, 2000, als das Stadion voll war. Und das war für mich selbst immer in der Regionalliga, Oberliga, wo ich immer gespielt habe, war das immer in meinem Kopf, was das eigentlich für ein Verein ist. Mhm. Und die Leute, die da erst in dieser Zeit so uns gesehen haben oder auch zu uns gekommen sind, Spieler oder Trainer, die konnten sich nicht vorstellen, dass hier überhaupt mal sowas möglich sein kann. Aber für mich war das immer möglich. Also klar, die Phasen und Situationen bei unserem Verein waren dann katastrophal, aber ich habe das ja nicht vergessen, so, dass hier 20.000 und dass eine ganze Region plötzlich im SSV-Fieber sein kann.
Ja.
Und da bist du quasi seit der F-Jugend bei Ulm, oder?
Ich bin seit der Bambini beim SSV. Also mein Vater hat mich, ich war 5, habe angefangen im Verein zu spielen mit 5. In der Bambini, wie gesagt.
Es gibt nur einen, das wusste ich die ganze Zeit nicht. Ich habe es erst gehört, dass es einen kleinen Ausrutscher gab. In der, was war das? Oder war das dann schon im Männerbereich?
Das war im Männerbereich. Also ich bin nach der dritten Insolvenz. Also ich habe in der Bambini angefangen, habe dann, ich habe mal nachgeschaut, ich war 18 Jahre insgesamt beim SV. Hab den Schritt dann mit 18 in die Profimannschaft geschafft. Zwar damals Regionalliga, aber für mich natürlich die erste Mannschaft, das war so der Traum, das Ziel. Und hab das dann geschafft. Und ich hatte halt dann auch wieder die Phasen. Ja, während meiner ersten Jahre im aktiven Bereich sind wir halt zweimal insolvent gegangen. Und dann nach der dritten Insolvenz, also die war 2014, war klar so, hey, hier geht's nicht weiter. So gefühlt. Mhm. Und das war dann so auch der Tenor, jeder junge Spieler oder jeder, der noch irgendwie mit Fußball was machen will, der muss hier gehen, weil es war so alles im luftleeren Raum. Man war sich nicht mal sicher, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Mhm. Und drum bin ich auch, ja, damals weiß ich noch, ich glaube, ich wäre sonst nie gegangen, aber damals war das schon auch so ein bisschen gezwungenermaßen, bin ich dann gegangen. So im Nachhinein sage ich auch, war das alles top, weil sonst wäre ich wahrscheinlich hier nie rausgekommen und hätte auch nie mal so richtig gesehen, wie so ein Profiklub funktioniert oder auch mal ein Profiklub von innen gesehen. Und bin dann von 2014 bis 2016 war ich beim 1. FC Kaiserslautern. Mhm. Genau, und das waren so, bin dann nach der Zeit wieder zu Ulm zurück.
Hast dann gemerkt?
Hab gemerkt.
Dir fehlen so, die Spatzen in Lautern.
Mir fehlen die Spatzen. Nee, es war eigentlich gar nicht so. Ich habe dann erstmal in Lautern so erstmal das Profigeschäft so richtig kennengelernt und auch so geschmeckt und auch eigentlich so, ja, so gedacht, so, hey, ich setze da jetzt alles auf die Karte, Fußballprofi. Und wollte eigentlich gar nicht so richtig zurück. Und trotzdem hat sich's auch wieder im Nachhinein, Gott sei Dank, alles so ergeben, dass ich zurückgekommen bin, weil ich auch noch in der Phase mein Studium beenden konnte, das ich schon vor der Zeit in Kaiserslautern angefangen habe. Und dann hat sich's einfach so ergeben, dass es für mich auch wieder so die beste Lösung war. Und natürlich mein Herzensverein und so, aber ich musste mich damals schon so wieder so ein bisschen von dem Profifußball verabschieden, weil Ulm war damals gerade frisch wieder aufgestiegen in die Regionalliga und halt noch alles andere als ein Profiverein. Also wir hatten in Kaiserslautern wirklich jeden Tag zweimal Training und ich war ja dann auch im letzten Jahr meiner Zeit beim FCK war ich bei den Profis dabei und war auch ab und zu im Zweitligakader. Also ich habe wirklich die ganzen Profibedingungen dort mitgenommen und war halt dann wieder, ja, bin dann zurück nach Ulm, da war um 18 Uhr Training und gefühlt war so 17.55 Uhr Treffpunkt und Hauptsache um 18 Uhr ist man auf dem Platz und das Gras war ja schon mal so hoch bis zu den Knien gefühlt, weißt du, war halt wieder so ein riesen, ja, eigentlich so ein bisschen sportlich gesehen voll der Rückschritt und war halt alles andere als professionell, aber es war auch schon von Anfang an so der Plan, dass auch vom Verein her, muss ich sagen, dass sie mit meiner Rückholaktion eigentlich so oder halt mit meiner Person was aufbauen wollen, um dann den Weg zurück irgendwann mal in den Profibereich zu schaffen. Ja, das war witzig, da war ich so der erste Baustein. Die erste Person, die damals die Verantwortlichen, zwar Anton Gugelfuß und Lutz Siebrecht, die das so in ihrem Kopf hatten, mit mir den Grundstein zu legen, um zurück ins Profigeschäft zu kommen. Und es war halt damals für mich erstmal schon eine krasse Ehre und so, aber noch nicht vorstellbar, weil wie gesagt, wir waren noch fernab von allem. Und trotzdem so rückblickend jetzt war das schon, ja, auch wieder die Zeit, wo ich mir eigentlich wahrscheinlich wieder so viel anders hätte vorstellen können oder damals auch irgendwie enttäuscht war, dass das in Kaiserslautern dann so schnell vorbei war. Aber im Nachhinein gesehen ist alles perfekt gewesen. So auch, dass ich die Zeit dann dort war und so gefühlt wirklich auch die Jahre drauf wirklich Dreck gefressen habe, weil ich vom Typ her dann voll der professionell war und auch völlig besessen und alles investiert habe, damit wir auch da hinkommen, wo ich mal beim FCK war. Aber ja, so, das hat ewig gedauert Und trotzdem ist es mir irgendwann halt dann gelungen, weißt du, mit einem Alter noch wirklich, wo ich sage, ach krass, Wahnsinn so.
Das kannst du ja eigentlich auch nicht ausdenken. Da kann kein Filmschreiber dann besser schreiben, weil wenn man sich überlegt, also das ist jetzt echt auch teilweise für mich neu gewesen, alles so auch so, na, ich konnte allein schon das Video jetzt besser verstehen, dass da so ein, sag ich mal, junger Spieler dann so sagt, ja, es müssen ja einfach mehr Zuschauer. Da denkst du dir vielleicht im ersten Augenblick auch so, ja, was erlaubst du dir eigentlich? Aber wenn du den Hintergrund halt hast, da ist jemand, der hat andere Zeiten erlebt.
Ja.
Und dann auch das, was jetzt so in den letzten Jahren passiert ist, das auch nochmal mehr zu verstehen. Also du bist dann 2016 wieder zurückgekommen.
Genau.
Und dann musst du dir vorstellen, was waren es dann? Ungefähr 7 Jahre Regionalliga. Also ich war ja auch als Jugendtrainer ein Jahr beim SSV Ulm mit dabei und habe das so ein bisschen mitgekriegt, dass einfach, also es war viel Verzweiflung auch da, ne? Weil du Regionalliga, du bist immer ganz nah so am Profifußball wieder dran, spielst oben mit, funktioniert dann irgendwann innerhalb der Saison nicht mehr so richtig, steigst dann doch nicht auf. Und dann kommt halt dieser Moment, wann war es, 2023?
Genau, 2023 war es, ja.
Ja, als ihr dann in die dritte Liga aufgestiegen seid und dann...
Und selbst da konnte ich mir auch, also ich weiß ja, ich kannte ja auch die Regionalliga Südwest eigentlich bis vor einigen Jahren nur von Kicker und so die Highlight-Videos dann, als ich zum ersten Mal mit Freiberg war es, glaube ich, bei euch gespielt habe im Stadion. Auch da war das noch, konnte ich mir nicht vorstellen, dass da auf einmal 2 Jahre später irgendwie der HSV spielt oder Schalke 04 oder also gigantisch, was da in den letzten Jahren einfach für dich persönlich natürlich, aber auch für den Verein passiert ist.
Ja, also genau, dann für die Zuhörer, die es jetzt nicht so mitverfolgt haben, aber dann genau seid ihr 2023 in die dritte Liga und dann wart ihr sozusagen endlich wieder im Profifußball, gefühlt 23 Jahre daneben, eigentlich seit der ersten Liga und dann steigt ihr innerhalb von einer Saison direkt in die zweite Liga auf.
Genau.
Also man kann sich da dann auch nicht vorstellen, ne, was bei dir dann so abging. Man hat es medial so ein bisschen mitgekriegt, dass du nur noch wenig Stimme hattest in diesen Aufstiegstagen nach Saisonende. Aber natürlich dann absolut verständlich, ne, weil da platzt ja was aus dir raus. Was ja gigantisch ist. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern wir noch darauf eingehen wollen, aber
ich wollte.
Ja, es wird auf jeden Fall die höhere Frage jetzt auch gut passen, aber wenn dir noch was anderem im Kopf ist, dann kannst du das auch gerne erst loswerden.
Ich wollte eigentlich in eine andere Richtung rein. Also okay. Ich wollte eher fragen, du halt meintest vorhin, dass du damals auch so besessen warst von dem Ganzen. Wie hat da der Glaube schon eine Rolle gespielt? Oder nimm uns da mit rein, wann kam der Moment? Bist du, ja, wo Gott irgendwie so in dein Leben getreten ist?
Ja gut, das kann man schon auch in die Zeit mit reinnehmen. Erstmal noch muss ich sagen, dass halt mit der Rückkehr nach Ulm auch so zum ersten Mal auch wirklich das Ziel hatte, mit Ulm dann in den Profifußball zurückzukehren. Weil wie gesagt, das war so der Plan. Und für mich, ich war damals ja dann auch schon 24, also war dann beim FCK, hab den Durchbruch ja nicht geschafft. Für mich war das dann schon so wie so ein sportlicher Rückschritt. Wie gesagt, wieder zu Ulm zurück in einen eigentlich Amateurverein. Und trotzdem mit dem ganz klaren Ziel, Profifußball. Weil das war dann so, hey, okay, dann für deinen Verein, du bist jetzt hier so, und für deinen Verein zurück in den Profifußball. Und das hat ja dann 7 Jahre oder so hat es gedauert. Und in der Zeit, ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich habe da unfassbar viel Dreck gefressen. Sei es so in allen Bereichen, auch natürlich viel für mich selber, weil ich ja einer bin, wo brutal besessen ist und war oder war und immer noch ist wahrscheinlich. Mhm. Und natürlich, wenn ich mir das in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das. Oder bin ja auch so ein Typ so mit dem Kopf durch die Wand und hab natürlich dann auch viel vorangetrieben, wo natürlich erstmal auch ein bisschen Widerstand kam, so, weil natürlich auch erstmal Leute gesagt haben, hey, jetzt mach mal langsam. So schnell geht es nicht. Und ich, aber wir müssen so. Ich ja dann schon ein Typ bin, ich gehe dann voran. Mhm. So, ihr habt mir gesagt, ihr wollt mit mir zurück im Profifußball, ja, dann muss das, weißt du, dann machen wir das. Und am besten jetzt und dann nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und das war wirklich, ich bin in jede Saison, ich bin da auch ein bisschen naiv, dass ich einfach sag so, ich bin wirklich in jede Saison und hab einfach mit dem Zwiebelsteigen auf Das war mein einziges Ziel und Traum. Und wir sind ja zum Teil zwischendurch mal fast abgestiegen, weißt du? Und da musst du dir vorstellen, was das dann mit mir gemacht hat, auch die ganze Zeit über. Und ja, der Glaube kam da schon zum ersten Mal auch wieder so richtig ins Spiel, als ich zu Ulm dann zurück bin. Und wo ich dann auch gedacht habe, so okay, jetzt ist mein Traum vom großen Fußballstar, weil den hatte ich ja dann schon auch in Kaiserslautern noch mal richtig so richtig neu entwickelt, der ist dann wieder geplatzt. Und dann noch die Phasen in Ulm, wo es wirklich so Rückschläge, auch weißt du, so persönliche unerfüllte Erwartungen von mir selber, an mich selber, an die ganze Situation. Und das hat mich schon so krass irgendwie immer hin und her geworfen, dass ich schon immer in der Phase auch gemerkt habe, so hey, so wie ich mir das jetzt vorstelle mit meiner, wie soll man sagen, Selbsterfüllung oder so, das funktioniert nicht. So. Mhm. Kurz vielleicht zum Hintergrund, ich bin eigentlich im gläubigen Elternhaus aufgewachsen, hab viel von der Bibel mitbekommen, rein durch, ja, durch meine Erziehung erstmal und auch durch den Lifestyle von meinen Eltern, sind jeden Sonntag in die Kirche oder beziehungsweise in Gemeinde gegangen und da kriegst du es natürlich mit, du kriegst die Geschichten von der Bibel mit, du wächst so gefühlt damit auf, aber es wird nicht so, weißt du, es wird ja nicht so greifbar für einen. Und in meinem Teenageralter oder jungen Erwachsenenalter war es bei mir erstmal so, weil ich mit dem nichts mehr zu tun habe. Ich hatte halt immer das Gefühl so, hey, das grenzt mich ein, das irgendwie behindert mich oder ist so ein Regelding, ich darf das nicht und ich wollte frei sein, weißt du, ich wollte machen, was ich will und ich wollte Fußball spielen, ich wollte meine Karriere machen oder reich werden und was weiß ich, habe mich mit allem möglichen anderen Zeug beschäftigt, aber nicht mit dem Glauben und nicht mit der Bibel. Und dann kam halt bei mir das Leben so gut, funktioniert nicht so, wie man sich vorstellt. Und dann fällst du ja, wenn du deine Hoffnung komplett oder dein Leben, deine Erwartung in eine Sache steckst, in einen Umstand steckst. So. Und wenn du dann kein Fußballstar bist oder kein Millioneninvestor, dann bist du ja wertlos, nutzlos. So, was bleibt dir? Du hast versagt. Und so habe ich das dann schon in vielen Bereichen öfters wahrgenommen. Und dann war halt die Zeit dann in Ulm mit den Rückschlägen und alles. Und dann kam noch eine Verletzung dazu, so eine krasse Gesichtsverletzung. Ich habe mir, glaube ich, das ganze Gesicht gebrochen. Habe jetzt noch 6 Platten in meinem Gesicht. Also schon verrückt so. Die Verletzung an sich hat mir jetzt nichts ausgemacht. So, weißt du, jetzt hätte es nicht, klar, Schmerzen so, aber alles nicht so schlimm. Aber dann bist du so im OP oder vor der OP und dann wird dir halt gesagt, ja, die Eingriffe, Blindheit oder weißt du, kriegst ja immer die Risiken noch gesagt, die eintreffen was passieren können. Kann, ja. Und wahrscheinlich eh nie eintreffen, aber sie können eintreffen. Und das war dann wieder so eine Situation, wo ich sag so, ey, weißt du, ach, was passiert hier? Ich habe überhaupt, Alter, ich habe Angst so, weißt du? Und habe mich dann trotzdem immer so erinnert an die Sachen von Bibel, an Jesus, wo ich ja auch so mit aufgewachsen bin. Weißt du, dass es so, ja, dass Jesus einfach der Weg ist, dass Jesus mehr ist als das Leben hier auf der Erde, dass man, ja, das ist, dir beantwortet dir alle Fragen, weißt du, wo kommst du her, was machst du hier auf Erden und wo gehst du hin? Mhm. Und auch so, und ich hatte das, ich weiß so, ich hatte den Frieden nicht, vor allem in den Phasen, wo es nicht gelaufen ist, war ich so am Boden und hatte nichts, was mich so hochgezogen hat. Und ich habe mich einfach daran erinnert. Und das war so auch die Phase, wo ich dann auch bewusst dann mal in die Bibel geschaut habe, weißt du, wo so eigentlich meine Vorstellung, mein Kartenhaus von der Vorstellung, wie ich mein Leben führe, so zusammengebrochen ist. Und dann in die Bibel geschaut habe und dann liest du da die Sachen, die Geschichten oder über Jesus, wo du schon kennst, aber die bekommen eine ganz andere Bedeutung, weißt du? Du bekommst plötzlich Antworten auf die Fragen deines Lebens, weißt du? Und auf die ganze Situation, wo du sagst, so hey, du kannst dich sonst noch so abquälen und sonst noch so alles erreichen auch im Leben, du wirst nicht zufrieden. Mhm. Das Einzige, was dir wahre Erfüllung schenken kann, ist Jesus selber. Und er hat dich geschaffen und er möchte, dass du für ihn lebst und er möchte die Zukunft, die Ewigkeit mit dir zusammen verbringen. Mhm. Und allein schon das zu erkennen und diese Basis zu haben im Leben, die macht einen so unabhängig, weißt du, von den Umständen und dann die ganzen Sachen,
die mir dann so wieder oder die mir dann wieder neu geworden sind und die ich dann auch bewusst annehmen konnte, war einfach so, ja, wir sind geliebt, wir sind gerettet, wir sind erlöst, wir haben Frieden, wir sind gerechtfertigt durch seinen Tod am Kreuz. Er ist für mich am Kreuz gestorben, so, weißt du, so. Ich weiß, dass ich sein Gesetz, seine Gebote nicht halten kann. Auch wenn ich mich noch so anstrenge, ich kann es nicht halten, aber er ist dann da für mich gestorben und hat das für mich vollbracht. Und das sind Sachen, die stehen so fest, ganz egal von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen, weißt du, meine Gefühle, die gehen hoch und runter. Ich verliere ein Spiel oder ich erreiche mein Ziel nicht, ich bin am Boden zerstört. Ich gewinne, du bist so, weißt du, aber du hast keine Basis. Deine Gefühle, manchmal stehst du auf, willst mit keinem reden. Du willst einfach, weißt du, bist schlecht drauf. Oder manchmal stehst du auf, willst die ganze Welt umarmen. Aber das ist halt unkonstant. Aber was konstant ist, ist der Glaube und sind die Tatsachen, sind die Werke, die Jesus für dich getan hat. Und das habe ich so wirklich ganz neu angenommen in meinem Leben und dann auch gesagt so, hey, das ist es, wie ich leben will. Das ist mein Fundament. Und aufbauend auf dem ist es alles, weißt du, machst du die ganzen Sachen, die kommen zur Ehre Gottes und nicht mehr, um dich irgendwie selber zu verwirklichen und selber. Und wenn das dann nicht klappt, fällst du in ein Riesenloch, so, weißt du. Und es haben viele Sachen danach auch noch nicht so geklappt. Und dann bist du auch enttäuscht. Das ist ganz normal. Aber dann weißt du wieder, hey, so, weißt du, das, was Jesus für mich getan hat, das bleibt. Und auf dem Ausgangspunkt gehst du dann wieder weiter. Und das hat mir dann schlussendlich dann auch irgendwie noch so richtig geholfen, um den letzten Step dann erstmal noch durchzuhalten. Viele von mir haben immer so gesagt, du bist doch verrückt. Ulm steigt nie auf. Und ich war ja wirklich einer, wo viel Zeit investiert hat. Ich habe ja trainiert ohne Ende, so, weil ich immer der Meinung bin, mehr bringt mehr. Personal Training, auch viel Geld ausgegeben für alles Mögliche. Und wo wirklich Leute gesagt haben, du bist doch nicht mehr ganz dicht. Fang lieber einen Job an, so, weil, weißt du, dann, wenn du jetzt mal jetzt schon einen Job anfängst, dann bist du mit 35 schon in einer gehobenen Position, als wenn du jetzt dich für eine Regionalliga noch bis 35 durchboxst und dann erst einen Job anfängst. Aber allein da hat mir auch schon wieder der Glaube so geholfen, weil ich habe das dann immer auch zur Ehre Gottes gemacht und nicht mehr so krass den Fokus auf den Erfolg gelegt, weißt du? Und wusste auch so, hey, ich spiele so gern Fußball, ich trainiere so gern. Und auch wenn es dann nicht klappt, dann ist es so, weißt du? Dann bin ich trotzdem kein schlechter Mensch. Und das hat mir dann auch so geholfen, einfach in Freude so weiter dran zu bleiben, weiter zu trainieren und weiter irgendwie den Karren zu ziehen. Und am Ende, ja, muss man echt sagen, so, ja, durfte ich das alles noch erleben, was jetzt die letzten Jahre abging. Also du hast schon angesprochen, Aufstieg in die dritte Bundesliga, dann der Durchmarsch in die zweite Bundesliga ist natürlich irgendwie so für surreal. Meine Story so genau surreal und trotzdem so, ja, absolut verrückt. Und ich bin einfach so unfassbar dankbar, dass ich das dann alles noch so erleben durfte.
Ja, das ist schon emotional, da kriegt man Gänsehaut und ich könnte da echt noch Stunden weiter zuhören. Man kauft es dir auch echt ab, wenn du das so erzählst und wenn man jetzt auch die Vorgeschichte so ein bisschen hat. Zwei Punkte sind mir noch eingefallen. Also zum einen so dieses, dass andere einfach verrückt erklären. Oder dass sie ja einfach sagen so, das muss ja auch gar nicht immer so gehässig sein, ne? Sondern auch Leute, die einen lieben, denen einfach so sagen, pass auf, willst du nicht mal jetzt aufhören mit dem Fußball und so weiter. Und ich habe ja das ähnlich durchgemacht und bei mir war es aber so und deswegen finde ich das so cool, dass du es jetzt so erzählst, dass ich so einen Frieden damit bekommen habe, dann aufzuhören, ne, mit 23, dass ich einfach so für mich auch so wusste, okay, der Weg ist jetzt für mich vorbei, ich will mich dann auch nicht mehr rein investieren in vielleicht so eine Geschichte, wie du jetzt hattest, was natürlich sehr gut hätte sein können, dass es nie so gekommen wäre wie jetzt bei dir. Es ist ja auch nicht immer garantiert, ne, dass man, wenn man dranbleibt, dann irgendwann mal noch zweite Liga spielt. Aber bei mir war das einfach so ein Frieden, auch durch den Glauben, dass ich aufhören konnte. Und bei dir war es einfach dieser Friede, durch den Glauben dran zu bleiben. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man diese enge Jesus-Beziehung hat, um dann wirklich entscheiden zu können, jetzt vielleicht auch für Zuhörer, die durch ähnliche Situationen gehen. Es gibt ja unglaublich viele Fußballer, die einfach NLZ spielen oder höherklassig Fußball, dann Regionalliga spielen, fünfte Liga spielen und nicht so richtig wissen, soll ich jetzt noch angreifen im Profifußball oder nicht. Und gerade wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du dich für ihn entschieden hast, da einfach dann, ja, im Austausch zu sein, drauf, ja, sich zu fokussieren, was Gott einem aufs Herz legt. Und das finde ich richtig cool. Und das andere war, jetzt mal noch abgesehen vom Glauben, gab es noch Angebote in der Zeit, wo, also du hast gesagt jetzt so, okay, Fußball aufhören, aber gab es auch so die Möglichkeit, zu einem vielleicht noch anderen Regionalligisten zu gehen, der vielleicht höhere Wahrscheinlichkeiten hat, aufzusteigen oder vielleicht sogar ein Drittligist, also muss jetzt nicht ganz aus dem Nähekästchen plaudern, aber...
Ja, das ist wirklich in der Tat so. Also ich hatte auch durchweg eigentlich immer Angebote, so eigentlich krass, gell, so, weil ich ja eigentlich auch ein Spieler war. Klar, ich war oft Kapitän und ich war schon so auch wahrscheinlich das Gesicht vom SSV und trotzdem hatte ich irgendwie, aber ich finde immer so, auch allein von meiner Position, jetzt war ich nie so der krass auffällige Spieler oder der, wo jetzt die ganzen Tore gemacht hat und sonst was. Und trotzdem hatte ich immer irgendwelche Möglichkeiten und habe mich dann doch schon immer auch bewusst dann so für Ulm entschieden, weil ich einfach wusste, nee, so, das ist jetzt hier mein Projekt und so. Ich bin dann in Ulm geblieben und im Nachhinein war es die beste Entscheidung, sagen wir es mal so. Ich habe sogar dann noch meinen Vertrag verlängert. War es die beste Entscheidung so meines Lebens einfach. Weil alles, was danach kam, war, weißt du, ist ja jetzt History. Trotzdem im Nachhinein war alles richtig. Und ich glaube, für mich hat sich dann alles noch, weißt du, alles ausgezahlt, auf das ich jahrelang verzichtet habe auch.
Richtig schön.
Kommt halt ein Anruf aus Saudi-Arabien.
Nee, statt jetzt bin ich mir auch ganz, ganz fest so, dass ich meine, also ich habe so eine krasse Geschichte mit dem Verein, so eine einzigartige Geschichte, auch für mich persönlich, weißt du. Und für mich ist jetzt ganz klar der Entschluss so, ich will bei diesem Verein aufhören, ich werde kein anderes Trikot mehr tragen, weil das würde nicht, das würde...
Ist es zum ersten Mal jetzt so ein offizielles...
Ist wahrscheinlich, nee, habe ich schon öfter gesagt, aber ich bestätige es hier nochmal, weil ich finde, im Nachhinein, jetzt in meiner Verletzung, habe ich ja auch zum ersten Mal so richtig mal Ruhe und die Zeit,
drüber nachzudenken,
alles zu reflektieren. Ich habe ja so oft gar keine Zeit gehabt, weißt du, so, das ganze Rad dreht sich weiter und du hast zwar den Erfolg, aber du kannst ihn feiern und am nächsten Tag stehst du vor der nächsten Herausforderung und verlierst dann mal wieder ein Spiel und gefühlt ist alles schlecht. Du kennst ja dieses Fußballrad, diese Erfolge gehen nicht lang. Dann bist du im nächsten Chapter
und sitzt so hier und hast einen Kreuzer. Und
genau, jetzt sitze ich hier mit einem kaputten Knie und habe zum ersten Mal die Zeit, so alles mal Revue passieren zu lassen, was da alles passiert ist. Und ich finde das so krass und ich bin so dankbar und so geflasht, weil es ist, wenn ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehe, es war so unmöglich eigentlich. Und es sind so viele Sachen passiert, die ineinander gegriffen haben, weißt du, so, die dann alles so, also die dann alle dazu geführt haben, dass wir den Weg gehen konnten. Da waren ja so viele Menschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, sonst wäre es nicht gegangen, sonst hätte es nicht funktioniert. Und das alles nochmal so, boah.
Aber auch das zeigt eigentlich, ne, wenn man das jetzt auch nochmal so hört, wie was das einfach für eine Achterbahnfahrt ist. Also ich glaube, nicht nur im Leben von einem Fußballer, sondern generell auch im Leistungssport mit allen Höhen und Tiefen, vor allem in den letzten Jahren, Aufstieg, Aufstieg, dann wieder Abstieg und so weiter mit dem, was du davor beschrieben hast.
Ja, und ich denke halt einfach wertvoll jetzt auch für die jungen Zuhörer, die vielleicht ja gerade in einem Tief sind oder auch in einem Hoch, einfach zu sagen, so man hängt sich da nicht zu sehr dran. Gerade jetzt auch die Bibelstelle fällt mir da immer gleich ein, Römer 8, 28, wo steht, dass denen, die Gott lieben, die mit Gott unterwegs sind, die Jesus nachfolgen, dient alles zum Besten. Und daran dann einfach festzuhalten, und das ist halt so wertvoll. Deswegen.
Witzigerweise war das mein Tauf.
Ja, cool. Ja. Hammer. Nee, auch ich finde halt so Biografien, dann sei es jetzt in Büchern oder jetzt auch das, was wir von dir gehört haben, halt so wertvoll, ne? Weil du da einfach schon ein Beispiel hast, wo du dir kurz anhören kannst oder lesen kannst und dann hoffentlich auf deine Situation beziehst, im Vertrauen, weil man es bei sich persönlich halt noch nicht sieht, das immer wieder sich klar zu machen. Und
kann mir übrigens kein anderes Trikot vorstellen. Das ja, ist wie bei Thomas Müller, oder? Herbert Rigo von dir, und ich denke mir zu Hause, so alles, alle andere Farben würden gar nicht irgendwie so passen, nee, schwarz, wenn da auf einmal Reichert hin draufsteht.
Ja. Man kann sich das Rot-Weiße vom FCK kann man sich irgendwo vielleicht mal anschauen, da kann man sich es dann so
im Archiv
vorstellen. Ja. Genau. Aber ich würde noch, weil wir jetzt auch schon wieder unglaublich lange reden und gefühlt 20% der Fragen jetzt durchgemacht haben, aber was ich auf jeden Fall noch machen will, zum einen, weil ich es angekündigt habe, jetzt mit der Hörerfrage von der Linda und auch, das wird man bei der Frage, weil ich werde es 1:1 vorlesen, weil ich jetzt nichts falsch interpretieren will. Wir haben 2024 in einer Folge gesagt, das war nämlich dann wahrscheinlich bei dem Aufstieg in die 24-25 war die Zweitliga-Saison.
Zweitliga, ja.
Da bist du aufgestiegen, wir haben eine Folge gemacht und haben gesagt, ja, wir werden jetzt Joe Reichert eine Folge mit dir machen.
Yeah.
Und dann hat eben die Linda geschrieben und hat Folgendes geschrieben. Und ich glaube, du hast schon ganz viel dazu gesagt, aber vielleicht fällt dir noch was ein, was jetzt ihre persönliche Frage genau nochmal mehr beantwortet. Ich werde es auch einfach 1:1 vorlesen. Hoffe, Linda, das ist in Ordnung.
Hi, Linda.
Weil du hast sie auch einfach so gestellt, wie es dir, glaube ich, gerade auf dem
Herzen. Sie hat wahrscheinlich schon aufgegeben, weil es gesagt hat, ich kriege ja nie eine Antwort auf meine Frage.
Also vielleicht
Linda, tut mir leid, deswegen jetzt hier nochmal.
Vielleicht ist sie auch gar nicht da, mehr dabei als
hat
du.
Hat wahrscheinlich schon entfolgt eurem Kanal, weil sie so enttäuscht war, hat sie gesagt, was ist denn das für ein Scam? Die sagen, Interview kommt mit Joe Reichert und kommt nie.
Also Linda, wenn du es hörst, dann bitte kommentier.
Linda und ich war schuld. Also so, die Jungs können nichts dafür.
Dass wir wissen, dass du es auch noch hörst. Ich lese mal vor. Ich freue mich schon sehr auf die versprochene Folge mit Joe Reichert.
Ja.
Das war einfach so schön zu verfolgen die letzte Zeit und vielleicht da auch zu hören, wie er oder generell Mann im Fußball sein Herz checkt, wenn Träume wahr werden oder der Erfolg einfach so explodiert, dass man nicht doch versteckt und unterbewusst beginnt, sein Herz daran zu hängen, weil das geht so schnell. Oder ein Stück seiner Identität doch meint darin zu finden, sondern genau da auch diese Dinge in offenen und losen Händen zu halten. Das ist in harten Zeiten, finde ich, wesentlich einfacher, weil man oft gezwungen ist, die Dinge abzugeben oder aus der Hand zu legen. Und meistens offenbart sich erst dann, dass man in den guten Zeiten vielleicht doch ein bisschen mehr daran festgehalten hat als gedacht. Und die Frage kam dann noch dazu, wenn man dann gute Zeiten erlebt und sich über genau das Thema Gedanken macht, dass man genauso aufpassen muss, dass es einem nicht die Freude an dem Guten raubt und das dankbare Leben im Hier und Jetzt, wenn man dann zu verkrampft versucht, bloß noch sein Herz zu checken. Also habt ihr, glaube ich, verstanden.
Ich
also
hab's verstanden.
Die zwei Seiten vom Pferd.
Woanders.
Was sie sagen will und
also,
sie...
Sorry, ich wiederhole es nochmal für so Leute wie Maul. Also, dass man auf der einen Seite, wenn man dann Erfolg hat, sein Herz nur noch am Erfolg festhängt und dann auf der anderen Seite aber, wenn man sich die Mühe macht, immer wieder drauf zu achten, dass man sein Herz nicht am Erfolg festhängt, dass man auf der anderen Seite vom Pferd runterfällt, weil man nur noch verkrampft ist, ich darf daran nicht mein Herz hängen und es dann gar nicht mehr genießen kann.
Danke, Lukas.
Gerne.
Ja, so, boah, ich finde das eigentlich so eine krasse Thematik. Und ja, die hat, also es ist wirklich schon, ich finde es schon auch eine Gefahr. So, ich habe das selber erlebt, plötzlich hast du so den krassen Erfolg. Und ja, der bringt natürlich schon auch Sachen mit sich, wo dich so erstmal wirklich vom Glauben auch wegziehen oder auch von deiner, wie sie so schön gesagt hat, in schlechten Zeiten bist du mehr mit Gott verbunden, weil ja, du bist so auch viel mehr in der Abhängigkeit. So automatisch. Mhm. Und in guten Zeiten sind wir Menschen, ich glaube, es ist ein menschliches Problem, dass du dich dann fühlst, so, ja, weißt du, so, geht alles von allein, ich schaffe alles selber. Oder nicht mal so krass, aber weißt du.
Es läuft alles.
Mhm. Und ja, Gott, so, ja, so nebendran, weißt du. So. Mhm. Und bei mir, muss ich ehrlich sagen, gab es schon auch so Phasen dann, wo wirklich krass waren, wo ich gesagt habe, und die, weißt du, bei mir dann auch der Kontrast zu der Zeit davor, wo ich wirklich so immer gebetet habe und immer so dran geblieben bin und immer wieder Rückschläge und immer Gott und weißt du, alles ganz, also mein Leben war das einfach so mit ihm, das zu machen. Und ich habe das gebraucht, weil sonst wäre ich, weiß nicht, weißt du, du hast einfach diese ganz innige Beziehung und dann hast du plötzlich diesen Erfolg und merkst so, okay, Gott wird immer weniger, so, weil, und dann bei mir war es auch noch so, es kamen so viele neue Sachen dazu, so viele neue Einflüsse, so viele neue, plötzlich bist du, was weiß ich, und auf jede Veranstaltung bist du plötzlich und so viele Leute wollen plötzlich was von dir und du hast so viel plötzlich zu tun und deine Zeit ist so ausgefüllt, dass du wirklich so erstmal so, ja, bemerkst so, ey, Gott ist jetzt eigentlich gerade nur noch so, weißt, auf dem Weg, mein
Handperson,
Mitläufer zu werden, so, der läuft mir hinterher, aber eigentlich soll es andersrum sein, dass ich ihm hinterherlaufe, weißt du, und ihm meine Abhängigkeit von ihm einfach lebe. Und da sage ich schon, dass bringt der Erfolg oder allgemein, wenn es einem so gut geht, wirklich die Gefahr mit, dass man das aus den Augen verliert. Und das war schon auch bei mir der Fall und deswegen ist da ganz wichtig, sich Zeiten einzuräumen, wo einfach unverhandelbar sind, die Gott gehören. Und der wichtigste Punkt ist einfach Gemeinschaft auch. Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, Gemeinschaft mit anderen Christen und auch so, ja, Freunde, die es wirklich ernst auch mit dir meinen, die dir auch mal dann sagen, hey, das und das geht jetzt nicht und das, was ist denn jetzt, weißt du, so, da und da war, fehlt's jetzt einfach bei dir und ich glaube, du setzt gerade andere Prioritäten. Ich muss schon ehrlich sagen, dass das bei mir auch wirklich, ja, war auch der Fall, wo ich mich dann auch mal so kurz verloren habe und bin ich auch ganz ehrlich und war einfach so eine Seite, die der Erfolg mit sich bringt. Das hat die Linda wirklich gut gesagt und das ist immer so ein Kampf. Das ist einfach ein Kampf um dein Herz und weißt du, wo man dann wieder denkt, so, hey, ich schaffe das alles allein und das erfüllt mich. Und ich hatte wirklich Zeiten, wo alles top lief. Alles top. Und dann denkst du dir so, brauchst Gott nicht so. Oder jetzt lasse ich mal das Gebet schleifen oder jetzt lasse ich mal die Gebetszeit oder mal den Gottesdienst schleifen oder mal die stille Zeit schleifen, weißt du? Und merkst aber dann wieder, auch wenn weiterhin alles gut läuft, so, dass dir was fehlt. Und das ist, ja.
Das sind wir wieder auch bei den Versen von am Anfang von Paulus, ne? Man geht ja häufig drauf ein, wenn man halt arm ist, wenn man irgendwie nicht so viel hat, wie es da ist, irgendwie Jesus zu erleben, ihm nachzufolgen, aber genauso eben die andere Seite, was häufig auch eine riesen Herausforderung ist, wie du es gerade beschrieben hast, auch im Reichsein, auch im Überfluss, wenn man Überfluss hat, sagt ja Paulus, auch da alles
genau
in Christus zu haben, alles durch ihn zu, in ihm einfach glücklich zu sein.
Ja.
Und das, danke für deine Offenheit.
Ja, ganz wichtig, auch egal, sagt er ja, ob arm, reich, und ich projiziere es auch immer aufs Fußball, auf unser Leben. Ob du spielst, es gibt so viele junge Spieler, die, ja, der eine ist Stammspieler, der eine sitzt auf der Bank. Bei dem einen denkt der, es läuft alles top, der eine denkt, es läuft alles schlecht. Oder es gibt Situationen, es geht hoch und runter. Und man muss einfach schaffen, die Priorität einfach so zu setzen, dass es situationsunabhängig muss Gott einfach das Fundament sein. Also in den schlechten Zeiten für Gute zu bitten, in den guten Zeiten für die guten zu danken, weißt du? Und sich nicht von der einen Seite beeinflussen lassen, von der anderen Seite beeinflussen lassen. Ich glaube, da ist auch Paulus, wie du sagst, so das beste Vorbild. Und ja.
Ja, es war, hast jetzt, finde ich, echt gut beantwortet. Also echt auch praktisch, ne, ja, dass du gerade das auch gesagt hast mit dem christlichen Umfeld, die einen da immer wieder auch so ein bisschen aus seiner Bubble rausholen. Vielleicht auch Leute, die gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben, die einen dann auch manchmal so ein bisschen erden und auf jeden Fall auch so dieses, in den guten Zeiten zu danken und in den schlechten sich genauso Gott zu widmen und eben vielleicht ein bisschen mehr zu bitten, fand ich eine sehr, sehr starke Antwort.
Als ich dich zum ersten Mal deinen Namen gehört habe und mit Spielern auch wie Tino Bradara und so weiter, die dann mit dir zusammengespielt haben, Schmidti, alle haben immer gesagt, es gibt disziplinierte Spieler und dann gibt es nochmal Joe Reichert on top. und das ist so dieses Gehen bei Ulm, was er anderen Spielern auch vermittelt. immer einfach irgendwie mehr zu machen als andere, diszipliniert zu sein, zu arbeiten an sich. Und würdest du sagen, hat dir das jetzt auch ein Stück weit automatisch in deinem Glaubensleben geholfen? Gibt es da auch irgendwie Routinen, die du im Fußball hast, die du vielleicht auch in deinem Glaubensleben hast? Oder sind es zwei komplett verschiedene Paar Schuhe? Das eine Disziplin im Leistungssport und dann Disziplin im geistlichen Leben?
Ja, ist eine krasse Frage, weil das ist so immer oft auch mein Kampf. Also das ist mit dem schon so, weil ich natürlich selber merke, wie viel Disziplin, wie viel Herzblut, Leidenschaft und boah, ich in das Fußball stecke. Mhm. Und auf der anderen Seite steht meine Beziehung zu Gott und habe oft das Gefühl, ey, wenn ich jetzt die zwei Sachen vergleiche, dann stecke ich da nicht so viel, weil ich so viel Disziplin und so rein. Das ist wirklich krass. Und wir wissen ja, dass eigentlich so, es müsste umgekehrt sein. Es müsste sein so, okay, so, ey, das Beziehung zu Gott, deine Bibelleszeiten, deine Gebetszeiten, deine Gemeinschaftszeiten, so, das muss ganz diszipliniert sein, dafür brauchst du einen Plan und da musst du hinterher sein. Merk so oft, wie es da bei mir so hapert noch, weißt du? Mhm. Weil ich einfach so über mein Leben gesehen, so in dieses Fußballding mir da so eine krasse Routine entwickelt habe und der ich auch so permanent nachgehe, dass ich ja immer noch voll so am Struggeln bin. Und trotzdem ist es schon so, dass ich weiß, wie man diszipliniert ist und wie man so, ja, Routinen entwickelt. Und ich das schon auch, weißt du, so auf mein Glaubensleben anwende. Mhm. Aber trotzdem da noch viel Luft nach oben ist. So ehrlich muss ich sein. Ich will hier nichts vormachen, weißt du. Und es ist immer noch auch so, ja, ein Kampf. So der, mein menschliches Ding sagt so, ich muss das machen. Darf das nicht essen. Ich muss jetzt da trainieren. Ich muss. Mhm. Um in deiner Karriere voranzukommen. Und da sind wir wieder bei Paulus. Der sagt ja auch, vergleicht so unser Glaubensleben mit einem Kampf oder auch mit einem Lauf. Mhm. Und dass wir eigentlich so die ganze Tugenden und die Disziplin und unsere ganze Leistungsfähigkeit dafür einsetzen sollen, um dann den Siegespreis zu erlangen, der nicht vergänglich ist. Mhm. Weißt du, ich habe jetzt mit meiner Karriere Pokale gewonnen, vielleicht einen Status gewonnen, der aber vergänglich ist. So, keine Ahnung, wenn ich jetzt bin ich verletzt oder ich höre vielleicht, was weiß ich, ich spiele in 3, 4, 5 Jahren keinen Fußball mehr und dann weiß ich nicht, inwiefern das noch irgendjemand interessiert. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber so dein Glaubensleben oder deine Beziehung mit Gott, das fängt jetzt an und geht bis in die Ewigkeit. Mhm. Und das ist ja, weißt du, das ist ein Preis, das ist ein Einsatz, der nicht vergeblich ist und der Preis ist ewiglich und wir sollten eigentlich alles dafür einsetzen, aber sind so oft, ich ertappe mich so oft selber, wo ich auch wieder denke, boah, jetzt hätte ich mal lieber, weißt du, ich mal bevor jetzt nochmal hier, ich bin ja einer, wo dann manchmal noch 22 Uhr ins Gym geht oder zum Laufen geht, 90 Minuten, hätte ich auch mal 90 Minuten Bibel lesen können. Mhm. Und sogar oft, wenn ich es dann gemacht habe, anstatt zu trainieren, mal Bibel zu lesen oder weißt du, so, mehr Zeit in die Sache mit Gott zu investieren, hat mir es mehr Kraft und Power gegeben als das Training an sich. Mhm. Und trotzdem ist es nicht Standard, weil immer wieder bist du so getrieben, du musst das noch, weißt du. Mhm. Und man spart dann oft die Zeit ein, eigentlich beim Wichtigsten. Mhm. Und ich bin nicht perfekt, ich bin nicht vollkommen. Ich glaube, dass Gott mich auch noch viel schleifen wird und auch noch viel, ja, mit mir machen wird, dass ich da einfach noch viel mehr näher noch zu ihm komme, viel mehr reifen darf. Und weil er hat nicht das Ziel, dass ich der krasse Profi bin oder krasse Karriere habe, sondern das Ziel ist, dass ich ihm immer ähnlicher werde, damit ich mit ihm die Ewigkeit verbringen kann, ja.
Voll, und ich finde es auch mega authentisch, weil ich liebe genau solche Geschichten. Deshalb auch immer wieder Hans-Peter Reuer ist für mich auch so ein Glaubensvorbild, weil er auch nichts beschönigt in seinem Glaubensleben und sagt so, es macht mir immer wieder aufs Neue bewusst, es ist alles Gnade, es ist alles so Gnade von unserem Herrn. Wir können aus uns heraus irgendwie nichts tun und nur wenn wir automatisch diese Stärken haben, vielleicht eben durch Disziplin im Fußballerleben, ist auch das reine Gnade, die er uns immer wieder schenkt. Und deshalb glaube ich, dass ich sehr viele Prozent unserer Hörer sich dabei genauso ertappt fühlen und wissen, ist, man wünscht sich so viel mehr Gebetszeiten, Bibellesezeiten und so weiter. Und da ist, glaube ich, bei uns allen deutlich Luft nach oben. Und umso schöner ist es aber auch, dass Gott auch unsere Schwachheiten auch irgendwie trotzdem benutzt, unser Zeugnis, unsere Lebensgeschichten, was er schon in unserem Leben getan hat. Und dass wir uns immer wieder klar machen, es ist nicht unser eigener Verdienst, sondern es ist das, was Jesus gemacht hat.
Yes.
Ja, was, glaube ich, mir auch persönlich jetzt sehr geholfen hat in dem Punkt, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht, man hat so einen Bibelleseplan, er will in einem Jahr durch die Bibel mit 3 Kapitel am Tag.
Mhm.
Und ich finde, es passiert halt so oft, es ist mir auch schon oft so passiert, du bist voll motiviert, sagst du, ja, ich will die ganze Bibel mal lesen in einem Jahr, das kriege ich hin. Und dann liest du so die ersten, keine Ahnung, 3, 4, 5, 6, 7 Tage und am 8. Tag schaffst du es nicht. Und dann denkst du dir so, boah, blöd, ich muss jetzt echt morgen dann auf jeden Fall 6 Kapitel lesen, dass ich im Zeitraum bleibe und so. Und dann schaffst du es wieder nicht. Und das staut sich dann halt so an, dass du es einfach nicht mehr schaffst, in dem Plan zu bleiben. Und ich habe dann nach und nach halt gemerkt, dass dieses Verdammen, ne, und sich keinen Fehltritt leisten zu können und so, dass das einen dann dazu bringt, es gar nicht zu machen.
Mhm.
Und dann habe ich halt angefangen, einfach zu sagen, ich nehme diesen Bibelplan und ich mache den dann einfach in 2 Jahren oder in 2,5. Mhm. Aber ich mache immer, wenn ich wieder mir Zeit nehme, Bibel zu lesen, mache ich da weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Und ich glaube, das ist so wichtig auch, da einfach in der Beziehung zu Gott nie irgendwie zu sagen, ja, ich muss es perfekt machen oder ich muss es so und so machen, wie es vielleicht mein Vorbild macht, oder ich mache es gar nicht. Sondern einfach so dieses immer wieder Demütige, wie du auch sagst, so, ich bin nicht perfekt, aber ich komme jetzt in dieser Unperfektheit wieder vor Gottes Thron.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig in diesem ganzen Prozess. Eigentlich ist es im Fußball ja genauso. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt, das, wie du es so verglichen hast, so diese Disziplin, du wirst auch nicht perfekt diszipliniert sein, sondern du hast auch immer wieder Rückschläge, aber du hast so dieses Ziel und deswegen machst du einfach weiter. Und genauso ist es im Glauben, denke ich auch. Und wir haben einen unglaublich geduldigen Gott. Die Begriffe finde ich immer so schön, die in Schlachter, in der Schlachterübersetzung in der Bibel mit langmütig und sanftmütig stehen, dass er geduldig ist, dass er sanft ist zu uns. Und dass wir da auf jeden Fall dranbleiben dürfen und immer wieder zu ihm kommen können. Ist natürlich ein krasses Thema. Es hat viel dann auch zu tun mit das nicht für selbstverständlich nehmen und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen so langsam echt einen Knopf dran machen.
Vielleicht können wir irgendwann noch eine Folge mit Joe drehen über das Thema, weil wir hätten echt noch, glaube ich, einige Fragen auch zu diesem Thema. Eben, glaube, Disziplin, Kapitänsrolle.
Wollte ich gerade sagen, also
es gibt,
ich habe
so
mir
viel
ganz
zu sagen.
Groß auf die Fahne geschrieben, Leadership,
na,
weil wir bis jetzt noch keinen Kapitän im Podcast hatten und ich es mega gefunden hätte, wenn wir so weit gekommen wären. Einfach, ja, dieses Thema auf dem Platz, neben dem Platz, interessiert, glaube ich, auch unglaublich viele Leute, aber ich nehme es mir felsenfest vor, dass es nicht die letzte Folge war.
Hoffentlich dauert es halt dann wieder nicht ein Jahr oder so, bis man Teil 2 dreht.
Genau, also wir kriegen es
vielleicht
auf jeden Fall hin und alle können sich auch freuen dann auf solche Themen und bis dahin wird sich vielleicht auch wieder ein bisschen was getan haben. Also ich glaube, wir können generell die Gäste, die wir bisher hatten, öfter mal dran nehmen. Jetzt zum Beispiel Giovanna Hoffmann war jetzt zum dritten Mal dran.
Nein, bei Joe, der letzten 235. Folge. Hey Joe, du warst vor 12 Jahren Kapitän.
Ja, genau.
Wie war es damals?
Ja, aber gut, das wird dann, glaube ich, trotzdem noch interessant.
Ja, voll.
Ja, also vieles, auch Persönliches, auch viel über den Glauben. Überspringen wir für heute.
Mhm.
Und wir danken dir jetzt auch, auch so ein Knie. So lange so zu sitzen, war, glaube ich, schon mal auch ein großes Opfer. Da sind wir auch dankbar dafür. Und
war es sehr schön. Mich sehr gefreut.
Ja.
War sehr spannend alles.
Das freut uns auf jeden Fall.
Ja, freue mich auf die weiteren Folgen.
Yes.
Voll. Ich hoffe, die Leute oder freuen sich auch, sonst machen wir das natürlich nicht.
Ja, wenn das Feedback schlecht ist, machen wir
es. Genau, sonst hat es hier keinen Sinn mehr. Echt. Nee, war wirklich top.
Ja.
Ebenfalls danke.
Ja.
Ich glaube, war richtig schön zu hören, dein ganzer Werdegang, was in den letzten Jahren abging. Und auch eben, wie du die Situation jetzt aus der Hand Gottes nimmst und wie du das eher auch gebrauchst, um auch anderen Menschen genau davon zu erzählen, was eben dein Fundament, deine Identität ist. Und ja, wir wünschen dir als Team Fußball mit Vision, ich glaube, da spreche ich für ganz viele, einfach nur das Beste, gottesreichen Segen.
Mhm. Danke.
Dass die ganze Reha-Phase so läuft, wie du dir es auch erhoffst. Und dass wir dich irgendwann wieder mit der Kapitänsbinde auch drüben im Donaustadion sehen können.
Mhm. Ja.
Viele wünschen sich das. Und ja.
Du sagst drüben, meine Wohnung ist direkt neben dem Donaustadion.
Ja,
gell?
Ja, das
ganz
ist
wichtig.
Auch herrlich. Ja. Das passt ja. So zu dem ganzen Bild. Ne?
Passt zu dem ganzen Bild.
Ja.
Auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Ja. Ich glaube nochmal abschließend so, wenn ich die abschließenden Worte
gerne, sehr gerne
an unsere Zuschauer richten darf, so auch vor allem jetzt in dem Zusammenhang, dass man einfach immer dranbleiben muss. Das ganz normale Höhen und Tiefen wird ja heute auch mit Social Media und alles oft so propagiert oder wie man es nennt, ihr wisst, was ich meine, vorgezeigt, dass immer alles top ist, alles perfekt. Nein, ist es nicht. Und einfach dranbleiben. Und dann kann ich nur einfach sagen, dass mir auch in der Hinsicht einfach der Glaube so geholfen hat, ein Fundament zu haben, wo dich unabhängig macht. Weil wenn du ein Spiel verlierst oder dein Ziel nicht erreicht, erstmal dein Ziel nicht erreicht oder egal was es ist, mach dich nicht zu einer schlechten Person, nicht zu einem schlechten Mensch, auch nicht zu einem Versager, weil Jesus für dich gestorben ist und du bist für ihn das Wertvollste, was es gibt. Mhm. Und das ist einfach auch nochmal für mich so ein Anliegen. Drum mache ich das ja auch, drum erzähle ich auch so meine Geschichte, um einfach so, ja, da auch nochmal drauf hinzuweisen, dass es für mich einfach so wichtig ist, ein Fundament zu haben, sich nicht von den Umständen irgendwie leiten und führen zu lassen, sondern von Gott. Seinen Fokus darauf zu legen. Und ja, sehr, 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 wird sehr powerful werden. Yes. Auf jeden Fall kann ich nur bezeugen.
Ja, können wir auch bezeugen. Ich würde vielleicht abschließen noch ganz kurz, weil du öfter mal du hast, glaube ich, mal Sportler Online-Gottesdienst oder Sportler Bibelkreis. Also wir bieten von Fußball mit Vision eben Online-Gottesdienste und auch Bibelkreise vor Ort an für, würde ich mal sagen, Profifußballer, also Regionalliga und aufwärts. Und wenn du jetzt als Zuhörer in die Kategorie fällst, dann schreib uns gerne an auf am besten Instagram. Da lesen wir regelmäßig, was uns geschrieben wird. Wenn du dabei sein willst, dann genau, können wir dir da auch die Links schicken oder vielleicht ja bei dir zu Hause oder bei anderen aus deinem Verein oder Mannschaft auch Bibelkreise machen, das machen wir schon in verschiedenster Form. Und
egal,
ansonsten,
welche Mannschaft auch, ne? Aha-Spieler, ich meine, du bist ja auch dabei, Genki.
Genau, die Profi-Aha-Spieler, genau, die natürlich auch. Nee, aber auch ansonsten an alle anderen, die jetzt zugehört haben, die vielleicht mit Profifußball nichts am Hut haben, ihr könnt uns natürlich auch gerne unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, das heißt auch, finanzieren uns da von Spenden und da sind wir natürlich auch dankbar. Aber natürlich auch im Gebet, was noch wichtiger ist, immer wieder gerne mit dabei sein. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir, wie wir begonnen haben.
Ich wusste es, eigentlich wusste ich es.
Forever.
Darf ich jetzt mitsingen?
Ja, ist das so.
Forever. Forever now. Ulmer Spatzen, SSV.